Da wurde behauptet, sie würde heimlich die Briefe öffnen und lesen. Und um ihr das Handwerk zu legen, da schrieb einer an seinen Freund folgenden Brief. Lieber Paul, wie ich höre, öffnet und liest unser Fräulein von der Post heimlich die Briefe. Um sie zu überführen, setze ich einen Floh in den Briefumschlag. Dein Otto. Er verschloss den Brief, ohne einen Floh reinzusetzen. Als der Brief bei Paul ankam, war ein Floh drin. Also das ist der Beweis dafür, dass die den Brief geöffnet hatte. Nun sind ja solche Leute, die aus Neugierde die Briefe öffnen, harmlos. Weniger harmlos sind Leute, die von Berufswegen in Briefen rumschnüffeln und bei den harmlosesten Äußerungen schon die Flöhe husten hören. Und wirklich gefährlich sind solche Leute, wenn sie die Macht haben, den Briefschreiber irgendwie einzusperren, wie zum Beispiel die Stasi. Also als die noch an der Macht war, da war es ja Wahnsinn, wenn man seine Meinung, seine politische Meinung zum Beispiel klar und deutlich in dem Brief geschrieben hätte. Also musste man seine Botschaften verschlüsseln. Ich habe zum Beispiel mal an einem Freund einen Brief geschrieben. Den habe ich in meinen Akten und in anderen Akten finde ich den bestimmt mal wieder. Also der Brief lautet folgendermaßen. Lieber Ronald, was die Entwicklung der Schlagerindustrie betrifft, wird der Pigalle-Schlager je länger, je widerlicher. Die Tendenzen dieser Schlagerindustrie hat man ja schon längst durchschaut. Man wundert sich nur bei jeder neu erscheinenden Platte, welcher Steigerung diese Dekadenz fähig ist, die ihre Kulturbarbarei schon allein durch die Exponierung von Kastraten als Hauptstar dokumentiert. Auf euch wirkt dieser Brief absolut harmlos und bedeutungslos und ihr versteht das überhaupt nicht, weil ihr die Situation nicht kennt, in der der Brief geschrieben worden ist. Ich habe den Brief geschrieben wenige Tage nach dem Bau der Berliner Mauer. Und damals, da war gerade in Deutschland der Schlagermode, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Und mit meinen Kommentaren über dieses Lied und die westdeutsche Schlagerindustrie, da wollte ich in Wirklichkeit ja was ganz anderes sagen. Ich wollte ja meine Meinung über die ostdeutsche Politik ausdrücken. Und wollte sagen, erstens, jetzt sitzen wir in der DDR in der Falle, wie die große Mausefalle, Pigalle, und das finde ich widerlich. Zweitens, es wird mit der DDR bergab gehen, weil der Mauerbau dekadent ist. Und drittens, der Erbauer der Mauer, der Walter Ulbricht mit der Kastratenstimme, das ist eben ein Barbar, ein Verbrecher. So, das wollte ich sagen. Und der Ronald, an den ich das geschrieben habe, der hat das auch verstanden. Aber wenn ihr schon meine Briefe, die 30 Jahre alt sind, nicht verstehen könnt ohne meine Kommentare, weil euch die Situation von vor 30 Jahren in unserem Land schon wieder fremd ist, da ist ja klar, dass ihr Briefe, die noch älter sind und die aus noch einem anderen Land- und Kulturbereich kommen, noch weniger verstehen könnt. Und es gibt in der Bibel Briefe, die sind 2000 Jahre alt. Und heute ist ein solcher Brief als Predigttext vorgeschrieben. Das ist der Brief an die Gemeinde in Smyrna, das ist das heutige Izmir. Der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, ist der Johannes. Der lebte in der Verbannung, das war einer der 12 Jünger von Jesus. Der war Augenzeuge und den haben die Behörden wegen seines Jesusglaubens und wegen seines Jesusbekenntnisses eingesperrt. Auf die Insel Patmos. Und eines Tages, es ist Sonntag, war ungefähr im Jahre 95, da bekommt Johannes von dem auferstandenen Jesus einen Auftrag. Er soll an bestimmte Christengemeinden einen Brief schicken. Und weil jeder Verwandte weiß, dass die Post kontrolliert wird, da muss er eben, damit die Kontrollorgane das nicht verstehen, seine Briefe verschlüsseln. Und das macht auch der Johannes. Der spricht durch die Blume und der benutzt Andeutungen. Und wenn die Schnüffler seinen Brief lesen, verstehen die genauso wenig von dem wirklichen Inhalt wie ihr vorhin von meinem Brief. Ich lese euch den Brief mal vor. Offenbarung des Johannes, Kapitel 2. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne die üblen Nachreden, die von Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Angehörige des Gottesvolkes ausgeben. Aber das sind sie nicht, sondern sie gehören zum Satan. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erlangt, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Diesen Brief können wir nur entschlüsseln, wenn wir die Lage der Gemeinde in Smyrna kennen. Also auf nach Smyrna. Smyrna war eine Hafenstadt, reich, wirtschaftlich bedeutend, hinreißend schön. Sie galt als die Perle Asiens, weil sie alle anderen Städte an Schönheit übertraf. Von einem Ende zum anderen gingen durch die Stadt große, breite Prachtstraßen. Die berühmteste hieß die Goldene. Das war nicht so ein verhutzeltes kleines Gässchen wie die Goldene Gasse in Prag, sondern eine große, breite Allee. Links und rechts standen die Tempel von Apollo, von Aphrodite, und am Ende, wo es zum Berg hochging, auf dem Höhepunkt sozusagen, da stand der riesige Tempel des Gottes Zeus. Das waren also Wallfahrtsorte der Gläubigen. Das waren Touristenattraktionen, das waren sensationelle Bauwerke, die die Macht der griechischen Götter unübersehbar für jeden demonstrierten. Und in dieser Stadt, da lebten auch ein paar Christen. Wo die auch ihren Fuß auf die Straße setzten, waren sie dem Eindruck, also dem Druck dieser heidnischen Religion ausgesetzt. Wo die auch hinsahen, sahen die ein Standbild dieser Götter. Welchen Weg sie auch gingen, überall stand ihnen so ein heidnischer Tempel im Weg. Und was die auch machten und wo sie auch standen, sie standen immer der Macht dieser heidnischen Religion gegenüber. Und wo sind sie heute, diese Mächte und ihre Tempel? Also wenn überhaupt noch Reste davon da sind, da sind es Schutthaufen, auf denen die herrenlosen Straßenköter von Smyrna pinkeln gehen. Wo sind sie denn geblieben, diese mächtigen Götter des Olymp und ihre Tempel? Die sind abgehalftert, die sind von ihren Sockeln geflogen, aus der Mode gekommen, im Museum stehen sie noch als Gipsabdruck. Aber das ist auch schon alles. Nicht mal ihre Namen sind heute noch bekannt. Und wenn die Amerikaner ihre Mondraketen nicht geschmackloserweise nach den griechischen Göttern benennen würden, da hätten die meisten von euch den Namen Apollo wahrscheinlich noch nie im Leben gehört. Und auch der Mann, der ihre Geschichten aufgeschrieben hat, der berühmteste Bürger von Smyrna, der Schriftsteller Stefan Heim, Homer, den kennt heute keiner mehr. Homer, das war der größte aller griechischen Dichter. Heute ist er nur noch Pflichtlektüre für ein paar Gymnasiasten, die Griechisch lernen. Seine Lobeshymnen auf die griechischen Götter, die sind genauso vergessen wie diese Götter selber. Auch seine Anhänger sind verschwunden. Auf der ganzen weiten Welt gibt es nicht eine einzige Gemeinde mehr, die den Zeus anbetet. Und auch im heutigen Smyrna lebt kein einziger Bürger, der bei der Volkszählung in die Spalte Religionszugehörigkeit reinschreiben würde, Zeusist oder Zeusianer oder sowas. Aber die Hälfte aller Bürger von Smyrna schreiben heute noch in diese Spalte rein, Christ. Smyrna ist heute ein Zentrum der orthodoxen Frömmigkeit und Theologie. Die Götter mit ihren Verehrungen, die sind verschwunden. Aber die Christen mit ihrer Gemeinde, die sind geblieben. Und nach dieser Information, da können wir ja schon den ersten Satz dieser Botschaft hier verstehen. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist. Der tot war und wieder lebt. Hier spricht Christus, der Auferstandene. Jesus gehört nicht zu denen, die eine Zeit lang da sind und dann wieder im Nebel der Geschichte verschwinden. Sein Name gehört nicht zu denen, die eine Zeit lang in jeder Zeitung drinstehen und ein paar Jahre später vergessen sind, wie die Namen so vieler Politiker, Machthaber und Superstars. Er ist der Erste, der Schöpfer dieser Welt, vor allen Göttern und vor allen Götzen, und er ist der Letzte. Und wenn sie alle abgegessen haben, die Götter und die Götzen und die Systeme und die Weltanschauung, die mächtigen Erbauer von gewaltigen Gedankengebäuden, von beeindruckenden Prachtbauten, von bedrückenden Verbannungsorten. Wenn die alle weg sind vom Fenster ihrer Paläste, wenn die gestürzt sind von ihren Posten, wenn die runter sind von ihren hohen Rössern und ihren Denkmalsockeln, wenn die Staub sind, vergessen, verweht und versunken, wenn diese ganze Welt versinken wird, Jesus ist der Letzte. Den Göttern und den Götzen von damals und von heute wirst du nie wieder begegnen. Aber dem Jesus, der diesen Brief geschrieben hat, dem wirst du nochmal begegnen. Er ist der Letzte. Der steht am Ende der Geschichte der Menschheit und der steht auch am Ende der Geschichte deines kurzen Menschenlebens. Der ist ewig. Und weil er der Erste und der Letzte ist, da hat es eben damals nicht geklappt, als die den im Jahre 33 an den Kreuz genagelt haben und in den Felsgrab reingesperrt haben. Weil er das Leben ist, ist er auferstanden vom Tod. Er lebt, seine Gemeinde lebt und Jesus hat seiner Gemeinde versprochen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Das heißt, die Gemeinde wird auch bleiben. Die Gemeinde von Smyrna ist der Beweis dafür, dass Jesus nicht gelogen hat. Wie gesagt, diese Gemeinde gibt es heute noch. Aber damals, am Ende des ersten Jahrhunderts, da sah es nicht so aus, als ob diese Gemeinde es noch lange machen würde. Von allen Seiten wurde die unter Druck gesetzt. Und als Jesus, der Auferstandene, sieht, was da in Smyrna los ist, da sagt er eben zum Johannes, jetzt setz dich hin und schreib einen Brief. Jesus diktiert und Johannes schreibt. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Und ich kenne die üblen Nachreden der Leute über euch. Ich weiß, sagt Jesus. Ist ja nicht so, als ob Jesus nicht wüsste, was bei uns hier unten läuft. Der Teufel ist los. Und sogar Leute, die sich als fromm ausgeben, die arbeiten im Dienste des Satans gegen die Kirche. Das ist bis zum heutigen Tage so. Damals, wer sich damals in Smyrna als besonders fromm ausgab, das war eine Gruppe von Juden. In dieser reichen Handelsstadt, da gab es auch viele reiche Juden. Wer reich ist, der ist mächtig. Den Juden waren die Christen verhasst, weil die Jesus als Messias gefeiert haben. Und es war für diese kapitalkräftigen Herren, die da die Banken und die Reedereien und das alles besessen haben, eine Kleinigkeit, ihre christlichen Angestellten und Hafenarbeiter wirtschaftlich mal zu boykottieren. Selbstverständlich haben die das nicht offen gesagt, die haben die ja nicht wegen ihres Glaubens entlassen. Nein, die haben denen Unzuverlässigkeit oder Aufsässigkeit vorgeworfen. Jedenfalls haben sie die Christen wirtschaftlich arm gehalten. Und am Schluss lief alles auf eine einzige Frage hinaus. Sag dich von Jesus los und dann wirst du wieder eingestellt. Dann braucht deine Frau keine Heimarbeit machen, dann brauchen deine Kinder nicht mehr zu hungern. Und zu diesen armen Hungerleidern, da sagt Jesus, ich weiß, dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Jesus leugnet nicht die wirtschaftliche Armut. Aber er leugnet, dass der materielle Reichtum die einzige Art von Reichtum ist. Er sagt, ihr habt das tiefste Verlangen eurer Seele gestillt. Ihr habt den Hunger eurer Seele gestillt, der durch nichts und durch niemanden sonst noch befriedigt werden könnte. Ihr habt das Größte, was es gibt, wogegen alle Schätze dieser Welt nichts sind. Ihr habt Frieden mit Gott. Und ich möchte jetzt denen unter euch, die diesen Frieden mit Gott nicht haben, euch möchte ich sagen, solange du diesen Frieden nicht hast, da wird deine Seele verhungern und wenn du materiell alles hast und noch so reich bist. Und wenn du diesen Frieden hast, dann kommst du im Leben zurecht, auch wenn es dir materiell nicht so gut geht. Frieden mit Gott bekommst du, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, als den Herrn deines Lebens. Viele von euch, die haben das gemacht und die haben diesen Frieden erfahren. Und die haben deswegen eine Menge Ärger im Leben schon erfahren müssen. Denn wer mit Gott Frieden schließt, mit dem führt der Satan Krieg. Und für euch gilt das, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich weiß, was dich bedrückt. Ich weiß Bescheid. Das heißt, keiner leidet aus Versehen und keiner leidet ungesehen. Und egal, unter welchem Druck du stehst, Gott hat dich nicht vergessen. Du bist bei dem nicht abgehakt. Und er kennt auch die Grenzen deiner Belastbarkeit. Das heißt hier im Vers 10, ihr werdet 10 Tage lang, wird man euch verfolgen. Das heißt also, auch die Zeit, wo es durch die Schwierigkeiten durchgeht, ist begrenzt. Die hat mal ein Ende. Ich war vor 14 Tagen zu einer Jugendwoche im Westen. Ich sage immer noch Westen, ihr wisst schon, ich meine die alten Bundesländer. Also ich war drüben im Siegerland, das als besonders fromm gilt und wo sie alle kirchlich sind. Und da hat mir ein Jugendlicher eine Frage gestellt, die hatte ich bisher nur hier im Osten gehört, jahrzehntelang. Der hat nämlich zu mir gesagt, ich bin der einzige Christ in meiner ganzen Klasse. Und alle anderen lachen über mich und machen mich fertig. Und ich halte es nicht mehr aus. Und da hat er zu mir gesagt, was soll ich denn machen? Und zu dem habe ich gesagt, lass dich nicht verrückt machen. Bleibe unverrückt an Jesus. Und dann habe ich ihm gesagt, schlag die Bibel auf Offenbarung. Und da steht, sei getreu bis in den Tod. Dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Und da habe ich ihm gesagt, nimm dir dieses Wort vor die Augen und da halte dich dran fest. Dieses Wort steht hier in unserem Predigtext drin. Dieser ganze Text, das ist so ein Wort, an das man sich halten kann, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich weiß, sagt Jesus, du bist kein Einzelkämpfer. Und du bist nicht allein. Und ich weiß, was die mit dir machen. Und ich weiß über deine Situation Bescheid. Leute, das ist doch was Wunderbares, wenn wir wissen können, Jesus, der Erste und der Letzte, der weiß über unser kleines Menschenleben mit seinen ganzen Schwierigkeiten Bescheid. Und wie gut er Bescheid weiß, das wird gleich in den nächsten Versen deutlich. Die Gemeinde in Smyrna, die hatte ja nicht nur Probleme mit den Juden, sondern vor allem Probleme mit dem römischen Staat. Der römische Staat, das war eine riesige Zusammenballung von vielen Völkern, vielen Religionen, vielen Ideologien. Und der brauchte irgendeine Idee, die das Ganze zusammenhielt. Und da eignete sich am besten die Person des Kaisers in Rom. Den verehrte man, seine Person wurde hochgejubelt und so entstand der Personenkult, der Kaiserkult. Erst haben die Kaiser diesen Kult abgewehrt, haben sie so ein bisschen bescheiden getan. Dann haben sie ihn geduldet, später haben sie ihn anerkannt und am Schluss, da wurde der Kaiser zum Gott erklärt. Am Ende des ersten Jahrhunderts, da wurde der Kaiserkult dann sogar Staatsgesetz. Jeder römische Bürger musste einmal im Jahr erscheinen und so ein bisschen Weihrauch auf dem Altar opfern und sagen, der Kaiser ist Gott. Und wenn er das gemacht hatte, da kriegte er eine Bescheinigung ausgestellt über die Erfüllung seiner Bürgerpflicht. So eine Bescheinigung, das war so eine Tontafel, da stand drauf, wir, die Beauftragten des Kaisers, haben gesehen, dass ihr geopfert habt. Darunter kommt das Datum und fertig. Wer diese Bescheinigung hatte, der hatte Zugang zu allen Bildungs- und Berufsstätten. Mit dem Schein hast du Schwein. Wer sie nicht hatte, der hatte eben keine Chancen. Der hatte sich seine Zukunft verbaut. Ohne Schein gehst du ein. Das war schon vor 2000 Jahren so. Mit dem Scheinchen konnte man unten am Hafen seinen Kiosk ein Jahr lang weiterführen. Ohne den Schein musste man seine Fischbude eben schließen. Denn wer beim Kaiserkult nicht mitmachte, der machte sich ja verdächtig, hatte sich ja dadurch selber als Staatsfeind entlarvt und war als Heringsverkäufer nicht mehr tragbar. Es ging dem Staat bei dem Kaiserkult überhaupt nicht um Religion, sondern eindeutig um Politik. Denn dass der Kaiser ein Gott ist, also das haben ja nicht mal die allerstrengsten Funktionäre selber geglaubt. Nur die sahen ja schließlich auch, wie die Köpfe und die Namen aller paar Jahre ausgewechselt wurden. Der Name des Gottes war aller paar Jahre ein anderer, je nachdem, welcher Kaiser eben gerade dran war. Die sahen doch auch, dass diese Kaisergötter alle irgendeines natürlichen oder meistens eines unnatürlichen Todes starben. Also, dass das keine Götter waren, das sah ja ein Blinder. Bei dieser ganzen Beweihräucherungsaktion, da ging es nur darum, die politische Loyalität von den Bürgern festzustellen. Und was der einzelne Bürger in seinem Herzen glaubte, das war denen doch völlig egal. Hauptsache er bewies seine Staatstreue mit der Formel, der Kaiser ist Gott. Man brauchte nur diese Formel zu murmeln, nur ein paar Körner Weihrauch in die Flammen zu werfen. Und das war alles. Und schon hatte man seine Bescheinigung, konnte wieder ein Jahr lang existieren. Das machten alle so. Das mussten alle so machen. Da machte sich keiner einen Kopf. Das war Vorschrift. Das war eben so. Das ging überhaupt nicht anders. Und was ist denn auch schon dabei? Jeder weiß doch, es ist Heuchelei, staatlich verordnete Heuchelei. Kann man nichts dagegen machen. Also wenn es sein muss und damit ich meine Ruhe habe und damit es noch ein Jahr weitergeht mit mir und der Familie, damit ich einen Job behalte. Was soll's? Der Kaiser ist Gott. Das ist der Satz, das ist das Sätzchen, das ist das lächerliche kleine Sätzchen, was jeder einmal im Jahr murmeln musste und dann war es okay. Und was kein Christ bei Verlust seiner Seligkeit sagen durfte, weil ein Christ niemals einen Menschen als Gott bezeichnen kann. Wenn der römische Staat von den Christen ein Bekenntnis, ein Treuebekenntnis zum Kaiser verlangt hätte, das hätten die leisten können, warum nicht? Aber ein Bekenntnis zum Kaiser als Gott, das ging nicht. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das heißt, dem Staat die Abgabe und Gott die Hingabe. Der Staat kriegt unsere Steuern und Gott, der bekommt unser Herz. Christen sind loyale Staatsbürger, aber wenn der Staat verlangt, dass sie das erste Gebot übertreten, dann ist einfach Schluss. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Christen von Smyrna, die haben sich kompromisslos geweigert, den Vorschriften des Kaiserkultes zu gehorchen. Und damit waren sie wirtschaftlich erledigt. Gesellschaftlich geächtet, politisch verdächtigt, sie hatten sich selber als Staatsfeinde entlarvt. Und das in einer Stadt wie Smyrna, die zu den eifrigsten Verfechtern des Kaiserkultes gehörte. Die hatten schon 200 Jahre vor Christus, da haben die schon als erste Stadt der Welt, der Dea Roma, also der Göttin Rom, einen Tempel gebaut. Und im Jahre 26, da stand Smyrna mit 6 anderen Städten im Wettbewerb. Um das Recht der Gottheit Tiberius, also dem damaligen römischen Kaiser, einen Tempel bauen zu dürfen. Und Smyrna hat den Wettbewerb gewonnen. Also das waren fanatische Leute, das war einfach der Mittelpunkt des Kaiserkultes. Und dort waren Christen, die das nicht mitmachten. Nicht, weil die Staatsfeinde sein wollten, sondern weil sie Jesus treu sein wollten. Ist ja klar, dass in einer Stadt wie Smyrna jeder Christ sein Leben riskiert hat. Leute, das waren Helden, die da zur Gemeinde gehörten. Und diesen Menschen, die damals ihr Leben riskiert haben, denen sagt Jesus hier, sei getreu bis an den Tod und dann will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Und das heißt, halte treu an Gott fest, egal was es dich kostet und wenn es dich das Leben kostet. Das ewige Leben ist kostbarer. 60 Jahre später, da lebt in dieser Stadt ein Bischof. Das ist der Polycarp. Und der wird eines Tages verhaftet und der soll gezwungen werden, den Kaiser anzubeten. Noch der Polizeibüttel, der ihn verhaftet, redet auf ihn ein und sagt, was ist denn da schon dabei, Herr, ist der Kaiser zu sagen und ein Opfer darzubringen, wenn man dadurch vor dem Tod bewahrt bleibt. Aber der Polycarp, der bleibt standhaft. Und er wird vor die Wahl gestellt, entweder Jesus zu verfluchen, den Kaiser anzubeten oder zu sterben. Und darauf gibt der Bischof die unsterbliche Antwort. 86 Jahre habe ich Jesus gedient, in denen er mir nie etwas Böses zugefügt hat. Wie kann ich den König, der mich errettet hat, verfluchen? Und da droht man ihm, ihn beim lebendigen Leib zu verbrennen. Und da hat Polycarp gesagt, du drohst mir mit einem Feuer, das rasch erlischt, weil du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Und er stirbt in den Flammen mit einem Gebet auf den Lippen. Dieser Mann, der hatte den Brief an die Gemeinde von Smyrna gelesen, als er so alt war wie ihr. Und die guten Erfahrungen, die er mit diesem Brief und die er mit dem Schreiber dieses Briefes mit Jesus gemacht hat, die konnte ihm kein Folterknecht einer gottlosen Staatsmacht aus der Seele rausbrennen. Er blieb seinem Herrn treu bis in den Tod. So wie hunderttausende Märtyrer Jesus die Treue gehalten haben. Treu bis zum Tod heißt nicht unbedingt Märtyrertod. Das heißt, wenn du Jesus die Treue hältst und dich zu ihm bekennst, solange du lebst. Und weil Polycarp das gemacht hat bis zuletzt, da kann er wie alle Märtyrer in Anspruch nehmen, was Jesus hier verspricht. Wer überwindet, sagt er, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Den Tod haben wir ja alle vor uns. Sterben müssen wir alle. Die Mächtigen und die armen Schlucker. Die Nichtchristen und die Christen. Sterben wird jeder und du auch. Das ist der erste Tod. Und wenn du jetzt sagst, nach dem Tode, da kommt nichts mehr, dann irrst du dich. Dann kommt Jesus, der Erste und der Letzte, und der wird das letzte Wort über dein Leben sprechen, wo du dann deine Ewigkeit verbringst. Und wenn du an ihn glaubst und ihm die Treue hältst, dann wirst du das ewige Leben haben und bist bei ihm in Ewigkeit. Und wenn du nicht an ihn glaubst und ihm nicht die Treue hältst, da wirst du das ewige Leben nicht mit ihm verbringen. Da bleibt für dich nur die Verdammnis. Das ist dann der zweite Tod. Und davor möchte Jesus dich bewahren. Und deshalb ruft er dich heute zu sich und sagt, komm her. Und wenn du zu ihm kommst, da kriegst du nicht nur den Frieden, den er jedem versprochen hat, sondern da kriegst du auch den Ärger, den er angekündigt hat. Jesus sagt ja nicht, die Mächte, die dich umgeben, die werden dich in Ruhe lassen. Im Gegenteil, er sagt zu dir, die werden dich unter Druck setzen, du wirst leiden. Aber er sagt, habt doch keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Wer mit Jesus lebt, muss auch mit ihm leiden. Das sagt uns Jesus von vornherein. Da spielt ja ganz mit offenen Karten. Aber Leute, der Gewinn, der bei Jesus drin ist, der ist mehr als alles andere, was dir diese Welt an Freuden und an Leiden bieten kann. Dreierlei hat Jesus seinen Nachfolgern versprochen. Ihr werdet bedrängt, frei von Furcht und unbeschreiblich glücklich sein.